Wir freuen uns auch schon auf den Vortrag, der betitelt ist, Wer kann gerettet werden, den uns unser Bruder Dirk Leichert halten wird, der aus der Versammlung Hellersdorf zu Besuch ist.
Die Vereinigten Staaten von Amerika gehören zu einem der wenigen Länder, die auf der Erde noch die Todesstrafe vollstreckt. Also in den Gefängnissen der Vereinigten Staaten warten ungefähr 3000 Personen auf die Vollstreckung des Todesurteils. Und es ist interessant, dass also Menschenrechtsorganisationen ja sowieso grundsätzlich häufig die Todesstrafe kritisieren. Und gerade was die Vereinigten Staaten anbelangt, da ist es sogar so, dass man die Namen derjenigen, die für die Todesstrafe vorgesehen sind, veröffentlicht, und auch immer im Internet kann man das nachlesen, wann also ein Todesurteil vollstreckt wurde. Ein anderes Land, das die Todesstrafe weiterhin vollstreckt, das ist die Volksrepublik China. Dort weiß man aber, dass viele Todesurteile vollstreckt werden, ohne dass die Namen dieser Personen jemals der Weltöffentlichkeit bekannt werden oder Menschen drum trauern können, außer natürlich die engsten Angehörigen, die dann irgendwann davon erfahren. Vielleicht auch einmal, um das hier auf Deutschland zu übertragen, wann wurde denn in Deutschland die letzte Todesstrafe vollstreckt und jemand hingerichtet? Das war der 26. Juni 1981. Und zwar wurde Werner Teske in der Leipziger Justizvollzugsanstalt in der Alfred-Kästner-Straße durch Genickschuss hingerichtet. Der 39-Jährige war nach heutiger Kenntnis der letzte von knapp 200 Verurteilten, bei denen die DDR-Justiz die Todesstrafe vollstreckte. Also 1981, schon einige Jahre her. Vielleicht mag es etwas hart oder makaber klingen, aber wenn wir uns die Situation der Menschen weltweit auf der Erde anschauen, in der sich alle Menschen, ob klein oder groß, befinden, so können wir sagen, im Grunde genommen, wir alle gleichen diesen Todeskandidaten in ihrer Todeszelle, die auf die Vollstreckung des Todesurteils warten. Warum kann man das sagen? Warum ist es nicht makaber, so etwas zu behaupten? Nun, wir alle wissen, dass noch niemand es geschafft hat, den Kreislauf von Geburt und Tod zu durchbrechen. Keine Regierung auf dieser Erde, kein Arzt, der besondere Heilmethoden entwickelt hat, sehr zum Vorteil der Menschen. Wir haben ja heute eine viel längere Lebenserwartung als früher noch. Ich glaube, die letzten Zahlen wurden erst letzte Woche veröffentlicht, dass also ein Mädchen, das heute geboren wird, eine Lebenserwartung hat von 82 Jahren und ein Junge, der heute geboren wird, in Deutschland eine Lebenserwartung von 77 Jahren. Aber noch keinem Arzt, noch keinem Politiker, der Veränderungen herbeibringen möchte, ist es jemals gelungen, diesen Kreislauf von Geburt, Heranwachsen, Erwachsensein und letztendlich den Alterungsprozess und den damit verbundenen Tod aufzuhalten. Wir alle sind uns mehr oder weniger schmerzlich dessen bewusst, dass wir, wenn wir geboren werden, schon von Anfang an feststeht, dass wir sterben werden. Und wenn es um das Thema geht, was wir jetzt die folgenden Minuten gemeinsam miteinander betrachten werden, dann geht es also genau um diese Frage. Es lautet ja das Thema des öffentlichen Vortrages: Wer kann gerettet werden? Gerettet werden aus dem Kreislauf von geboren werden und sterben. Wer kann letztendlich diesen Kreislauf, der seit Anbeginn der Menschheit läuft, die Menschen kennen ja nichts anderes, wer kann das durchbrechen? Und es ist schön, dass wir eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die in der Bibel sogar als die Hoffnung auf ewiges Leben bezeichnet wird. Nun ist die Frage, als Menschen, die wir heute in diesem Dilemma sind und diesen Todeskandidaten in ihrer Zelle gleichen, wie kommen wir dahin? Wie können wir persönlich gerettet werden? Wir wollen einmal die Bibel aufschlagen, und es ist sehr schön, dass die Bibel kein großes Geheimnis darum macht, was Gott vorgesehen hat, der Schöpfer alles Lebendigen, um uns aus diesem Kreislauf zu befreien. Man kann sagen, aus dieser Todeszelle, in der wir uns alle befinden. Ihr seid eingeladen, in 1. Timotheus Kapitel 2, einmal den Vers 5 und 6 gemeinsam mit mir zu verfolgen und aufzuschlagen. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5 und 6. Es heißt hier, 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, Ich merke, ihr blättert noch. Dann lesen wir jetzt gemeinsam diese Verse. Es heißt hier, denn da ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, ein Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als ein entsprechendes Lösegeld für alle hingegeben hat. Dies soll zu seinen eigenen besonderen Zeiten bezeugt werden. Damit dieser Vers 6. Und es ist interessant, wer die Studienbibel zur Neuen Weltübersetzung dabei hat, da wird also auch eine Fußnote zu diesen Versen erwähnt. Es spricht hier von dem Lösegeld. Also was ist ein entsprechendes Lösegeld? Es hat also auch so die Wortbedeutung aus dem Griechischen von einer Entsprechung als Ersatz für ein bezahlter Loskaufspreis, das gleiche Wort, was in Matthäus Kapitel 20, Vers 28 benutzt wird. Also die Lösegeldvorkehrung ist das Mittel, das Jehova Gott ins Leben gerufen hat, eine Vorkehrung, die allen Menschen offen steht. Denn das sagt ja hier der Paulus, dass ein Mensch für alle gestorben ist, um sie aus diesem Kreislauf von Geburt und Tod zu befreien. Und wenn wir diese Wortbedeutung dahinter noch etwas näher anschauen, so können wir sagen, dass dieses Lösegeld göttlichen Grundsätzen entspricht, seinen gerechten Maßstäben. Das heißt also, wir haben hier schon den ersten Hinweis darauf, dass der Schöpfer des Menschen, wenn er etwas sagt, sich selbst an seine eigenen Maßstäbe hält. Und ein Lösegeld als Vorkehrung geschaffen hat, was diesen gerechten Maßstäben, die er selber aufgestellt hat, auch entspricht. Das ist auch interessant. Also Jehova Gott ist nicht so jemand, der sagt, okay, also es ist jetzt etwas passiert, was nicht in Ordnung war im Garten Eden. Wir werden das gleich nochmal näher betrachten. Und irgendwie schaffen wir das schon. Nein, sondern er hat also sozusagen eine Vorkehrung ins Leben gerufen, die sich vor seinen eigenen hohen göttlichen Grundsätzen verbeugt und auch diesen göttlichen Grundsätzen standhält. Das ist ganz im Gegensatz zu dem, was viele Menschen machen, wenn sie heute vor Problemen stehen, die sie lösen wollen. Sie suchen oft nach einer, naja, man spricht eleganten Abmachung, ein sogenanntes Agreement, würde man im Englischen sagen, naja, um eine unangenehme Situation zu beseitigen. Aber nicht so bei Jehova Gott, wenn wir uns nämlich diese Lösegeldvorkehrung einmal etwas näher anschauen. Warum ist dieses Lösegeld notwendig? Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses alte Lehrbuch, was wir früher immer gebraucht haben, du kannst für immer im Paradies auf Erden leben. Auf der Seite 63 war eine schöne Abbildung mit einer schönen Erklärung. Jesus war dem vollkommenen Adam gleich, um die Waagschalen der Gerechtigkeit auszugleichen. Im Garten Eden, Adam hatte ein vollkommenes menschliches Leben von Gott bekommen. Er war ein Sohn Gottes. Er hat dieses ewige Leben verspielt durch die Übertretung, durch den Ungehorsam. Und es war ein Ersatz-Adam notwendig, der die Waagschalen der Gerechtigkeit zum Ausgleich bringt. Das ist, man kann sagen, eine sehr schnelle, sehr griffige Erklärung der Lösegeldvorkehrung. Hier wird auch noch in einem Satz noch einmal gesagt, warum das notwendig war. Es spielt hier ein Rechtsgrundsatz eine Rolle, der in dem Gesetz Gottes für die Nation Israel enthalten war. Gemäß diesem Grundsatz sollte Leben für Leben gegeben werden. Der vollkommene Adam verlor durch seinen Ungehorsam vollkommenes Leben auf einer paradiesischen Erde für sich und alle seine Kinder. Und das ist der Grund, warum wir heute sterben, warum wir krank werden. Jesus Christus opferte sein eigenes vollkommenes Leben, um das zurückzukaufen, was Adam verloren hatte. Ja, Jesus hat sich also selbst als ein entsprechendes Lösegeld für alle hingegeben. Also man kann sehr schnell jemanden erklären, warum also die Lösegeldvorkehrung die Gerechtigkeit Gottes preist, so wie das auch in dem Wachturm vom 1. November 2005 auf der Seite 13 erklärt wird, dass diese Lösegeldvorkehrung wirklich die Gerechtigkeit Gottes preist. Und hier wird ein interessanter Gedanke zu diesem Thema Lösegeld geäußert, der auch in Verbindung mit den Rechtsgrundsätzen Jehovas von Bedeutung ist. Manch einer, heißt es hier, wird sich vielleicht fragen, wie Jehova David zum Beispiel, der eine schwere Sünde begangen hatte, weiterhin segnen konnte, nachdem er mit Bathsheba Ehebruch begangen hatte und den Tod Urias, ihres Mannes, veranlasst hatte. Ausschlaggebend war Davids von Herzen kommende Reue und sein Glaube. Aufgrund des Opfers, das Jesus Christus später darbringen würde, konnte Gott dem reumütigen David die Sünden vergeben und gleichzeitig an seinen eigenen Maßstäben des Rechts und der Gerechtigkeit festhalten. Und auch so ist es möglich, dass Jehova heute überhaupt Kontakt mit uns aufnehmen kann als sündigen Menschen, weil er diese Lösegeldvorkehrung geschaffen hat und diese Kluft zwischen uns und ihm durch Jesus Christus überbrückt. Das heißt, wir können sehr schnell erklären, warum bzw. wie Jehova juristisch, könnte man sagen, gemäß seinen gerechten Maßstäben das Lösegeld ins Dasein gebracht hat. Aber wir wollen das noch ein wenig tiefer gehender untersuchen und so einmal so richtig in uns zu horchen, wie wir Nutzen auf einer ganz persönlichen Ebene dieser Lösegeldvorkehrung ziehen können. Das heißt also, wir wollen auch mal darüber nachdenken, nicht nur wie Jehova das gemacht hat, die Waagschalen der Gerechtigkeit ausgeglichen hat, sondern warum er das gemacht hat. Das ist ein großer Unterschied. Denn Jehova Gott in seiner Allmacht hätte ja auch anders reagieren können. Hätte auch einen anderen Weg einschlagen können. Aber wir wollen mal darüber nachdenken, warum Jehova Jesus Christus geopfert hat, um uns aus diesem Kreislauf von Sünde und Tod zu befreien. Dazu wollen wir uns nochmal die Ausgangslage im Garten Eden etwas näher anschauen. Ihr seid eingeladen, einmal 1. Mose Kapitel 3 aufzuschlagen. Und da finden wir ja diese Situation, wie das Dilemma, in dem wir uns heute befinden, dieser Weg des Todes seinen Anfang nahm und welche Fragen und Vorwürfe hinter den Worten stecken, die im Garten Eden geäußert wurden. 1. Mose, Kapitel 3, wir lesen einmal den Vers 1. Hier wird ja von der Schlange gesprochen, die sich als das vorsichtigste aller wildlebenden Tiere des Feldes, die Jehova Gott gemacht hatte, erwies. Und so begann sie zur Frau zu sprechen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von jedem Baum des Gartens essen? Darauf sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, nein, ihr sollt sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Interessant ist, dass hier das Wort anrühren gebraucht wird, weil im Bibelvers vorher, als das Gebot Gottes aufgeschrieben wurde, steht ja, du sollst nicht von der Frucht des Baumes essen. Hier steht sogar anrühren. Also Eva wusste ganz genau, dass also mit dem Essen der Frucht ein Tabubruch verbunden war. Und genau da hat der Teufel, der ja hinter der Schlange steht, angesetzt und hat also Zweifel gesät. In Frageform ist er auf sie zugegangen. Und dann hat er ja eine Behauptung in die Welt gesetzt, indem er sagte, und das war eine ganz klare Lüge, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, dass an demselben Tag, an dem ihr davon esst, euch ganz bestimmt die Augen geöffnet werden und ihr werdet ganz bestimmt sein wie Gott, erkennend Gut und Böse. Also Satan hat gelogen und hat diese Lüge noch mit einer Behauptung verbunden. Er hat gesagt, im Grunde genommen, ihr werdet sein wie Gott. Dadurch hat er sich selber verraten, denn er wollte ja sein wie Gott und dass die Menschen ihn anbeten und nicht Jehova. Ja, das sind schwere Behauptungen, die hier also von Satan, der Geistperson hinter der Schlange, in die Welt gesetzt wurde. Also im Grunde genommen hat er Gott auf die Anklagebank gesetzt und gesagt, also erstmal lügst du, die Menschen werden gar nicht sterben, das hat Adam und Eva gesagt, und zweitens, deine Herrschaft, so wie du sie ausübst, ist sowieso nicht gerecht. Das heißt, du enthältst den Menschen etwas Gutes vor, was ihnen eigentlich zusteht. Und jetzt wollen wir uns mal in die Lage Jehovas versetzen. Und dann kommen wir also auch auf diese Rettungsvorkehrung dann zu sprechen. Wie sollte Jehova Gott jetzt reagieren in dieser Situation? Durchdenken wir das einmal. Es gab ja zwei Möglichkeiten. Also er hätte ja rein juristisch gesehen, und wir haben ja bisher nur diesen juristischen Aspekt der Lösegeldvorkehrung angesprochen, hätte er ja nach der Sünde Adams und Evas und auch das, was Satan gesagt hätte, die drei Rebellen sofort vernichten können. Haben ja gelogen, haben sich gegen ihn erhoben. Und das Gebot, was ja mit der Frucht von dem Baum in Verbindung stand, darauf stand ja die Todesstrafe. Hat Gott ja Adam und Eva angekündigt. An dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr ganz bestimmt sterben. Also er hätte sie rein, um der Gerechtigkeit willen, hätte er sie sofort vernichten können. Aber jetzt überlegen wir mal, ob das weise gewesen wäre. Wie ist das denn heute, wenn also ein Herrscher Personen, die etwas sagen, was gegen sie gerichtet ist, beiseite schaffen. Und das passiert ja. Unliebsame Menschen, die gegen die Herrschenden vorgehen, von Despoten, von Machtherrschern, werden beseitigt. Hat man in der Geschichte genügend erlebt. Aber welche Frage bleibt denn dann im Raum? Na, vielleicht hat er ja doch recht. Ja, wenn mal einer was sagt, der wird ja sofort beseitigt. Wenn also Jehova Gott sofort zur Tat geschritten hätte, dann hätten die übrigen Engel zwar Gott weiter gedient, aber nicht aus Liebe, sondern aus Angst. Weil sie genau wissen, und das wusste Satan natürlich auch, dass Gott der Stärkere ist. Ganz klar. Und die andere Variante wäre ja gewesen, also zu sagen, ja, ich habe zwar gesagt, als Vater gegenüber meinen Kindern, Adam und Eva, Adam war ja der Sohn Gottes, also an dem Tag, an dem du von dem Baum isst, dann wirst du ganz bestimmt sterben. Naja, jetzt ist es halt passiert. Jetzt habt ihr davon gegessen. Aber wegen der Folgen und all dem Schlimmen, was daraus entstehen könnte, naja, dann sehen wir das mal nicht so schlimm. Teppich hoch und drunter kehren und Ruhe, Schluss ist und es geht weiter so. Also wenn man das so aus der Erziehung her ableitet, dann weiß man, wenn man Kindern, wenn man ihnen eine Einschränkung oder eine Strafe androht und diese auch nicht bei der entsprechenden Handlungsweise umsetzt, dass etwas passiert, was Eltern sehr schnell bereuen. Es passiert nämlich der absolute Autoritätsverlust. Das heißt also, Jehova Gott, vor allen Dingen sein heiliger Name, der ja hier besudelt wurde, es wurde ihm ja Lüge unterstellt, der wäre im ganzen Universum, ja, man kann sagen, ruiniert gewesen, wenn er nicht das gesagt hätte oder das getan hätte, was er angekündigt hat. Also das wollen wir auch einmal festhalten, wenn wir uns so mit den Motiven des Handelns Jehovas auseinandersetzen in Verbindung mit dieser Rettungsvorkehrung. Das, was Jehova sagt, das macht er auch. Auch wenn andere das nicht wahrhaben wollen. Die Maßstäbe, die er aufstellt, die hält er selber ein. Und die hält er sich selbst, wir haben es schon erwähnt. Also Jehova Gott konnte also diese schlimme Situation nicht einfach unter den Teppich kehren und zur Tagesordnung übergehen, sondern er musste handeln. Adam und Eva wurden aus dem Paradies verbannt. Der Teufel wurde in der ersten Prophezeiung zum Tode verurteilt, in 1. Mose 3, Vers 15. Und das Lösegeld über die Geschichte der Menschheit ist die Auswegssituation, die Jehova Gott genutzt hat, um seinen heiligen Namen von aller Schmach zu befreien. Wichtiger als unser persönliches Leben ist also die Heiligung des Namens Gottes. Und das Lösegeld heiligt den Namen Gottes auf hervorragende Art und Weise, weil Jesus Christus in jeder erdenklichen Situation Jehova Gott loyal geblieben ist und den Beweis erbracht hat, dass ein Mensch trotz Prüfungen Gott treu bis in den Tod dienen kann. Eben auch ein vollkommener Mensch, denn der vollkommene Mensch Adam hatte ja versagt. Und der zweite wichtige Grund, warum Jehova die Lösegeldvorkehrung ins Dasein gebracht hat, die finden wir in Verbindung mit der Person Jesu Christi. Jesus hatte ja eine vormenschliche Existenz. Er war der Werkmeister Gottes im Paradies und er hat ja im Auftrag Jehovas auch die Menschen erschaffen und auch das Universum. Und in Sprüche Kapitel 8, im Vers 31, finden wir eine interessante Aussage über den Werkmeister Gottes, die personifizierte Weisheit, letztendlich die Person, die auch auf der Erde Jesus Christus genannt wurde. In Sprüche Kapitel 8, Vers 30 wird ja von dem Werkmeister gesprochen. Im Vers 31, wir können ruhig den Vers 30 noch mit dazu nehmen, weil hier wird so diese enge Bindung zwischen Gott und dem Werkmeister Jesus Christus beschrieben. Ich wurde der, den er, also Jehova, Tag für Tag besonders lieb hatte, während ich alle Zeit vor ihm fröhlich war, fröhlich über das ertragfähige Land seiner Erde und die Dinge, die mir lieb waren, waren bei den Menschensöhnen. Können wir uns das vorstellen? Dass Jehova also und Jesus Christus also einmal daran interessiert sind, dass der heilige Name Gottes gerechtfertigt wird, aber dass sie außerordentliche Liebe zu den Menschen haben? Das ist genau der Punkt. Das heißt, die Lösegeldvorkehrung entspricht nicht nur einem Rechtsgrundsatz, sondern sie entspringt der Liebe Gottes. Das ist das Motiv, warum er seinen Sohn Jesus Christus zur Verfügung gestellt hat und warum sich Jesus Christus bereitwillig geopfert hat. Kann man sich denn die Situation im Garten Eden vorstellen? Diesen Kummer, den Jehova und Jesus Christus empfinden oder empfunden hatten und dann zur Tat schritten. Man kann ja sagen, man spricht ja heute davon auch, dass der Garten Eden was ist? Er ist die Wiege der Menschheit. Oder man könnte sagen, ne, das Kinderzimmer der Menschheit. Also Jehova, Gott und Jesus haben die ersten Menschen dort hineingesetzt, haben sie erschaffen. Sie hatten alles. Sie hatten eine perfekte Umgebung. Jehova hat ihnen alles zur Verfügung gestellt. Wie Eltern, die sich auf die Geburt ihrer Kinder freuen und alles veranlassen, damit ihre Kinder sich wohlfühlen in dem Zuhause, was sie für sie vorbereiten. So haben Jehova und Jesus Christus den Garten Eden angelegt. Und dann kamen Adam und Eva in diesen Garten Eden. Und was passiert? Ja, man könnte es mit dem plötzlichen Kindstod veranschaulichen, weil Adam und Eva keine Wertschätzung für all das hatten, was Jehova und Jesus ihnen zur Verfügung gestellt hat. Sie haben sich bewusst gegen Gott entschieden, absichtlich gegen seine Souveränität aufgelehnt und sie haben sittliche Autonomie beansprucht. Sie wollten selber sein wie Gott und sich nicht Gott unterordnen. Und dadurch ist diese Situation, in der wir uns heute befinden, entstanden. Und so, also in dieser außerordentlichen Situation, diesen Kummer, den Jehova und Jesus Christus verspürt haben, den wir uns gar nicht vorstellen können, aber in dieser außerordentlichen Situation hat Jehova diese geniale Lösung des Lösegeldes. Eine sehr schmerzhafte Lösung. Warum? Weil er genau wusste, wie sehr sein Sohn leiden würde unter dem, was hier auf der Erde auf ihn zukommt. Ja, wollte er sich wirklich nur selbst gefallen, Jehova als Schöpfer des Universums? Wollte er die Engel beeindrucken? Nein, in Johannes 3, Vers 16 wird ja Folgendes über Gott gesagt. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, sehr bekannte Worte. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Hier heißt es ja, denn so sehr ist Gott an der Lösung der Streitfrage interessiert oder so sehr ist Gott daran interessiert, den Menschen eine Lektion zu erteilen oder so sehr ist Gott daran interessiert, dem Satan zu zeigen, dass er ein Lügner ist. Das steht ja hier nicht. Es heißt ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern ewiges Leben habe. Also es geht um die Liebe Gottes. Und die Liebe ist doch etwas, was uns persönlich motiviert zu handeln. Natürlich entspringt diese Liebe den gerechten, weisen Maßstäben Jehovas. Aber die Liebe Gottes ist das Ausschlaggebende, was die Wertschätzung für das, was Jehova getan hat, wirklich steigern sollte. Ja, Jehova verbeugt sich vor seinen eigenen Grundsätzen der Gerechtigkeit und obwohl er es nicht nötig gehabt hätte und gar keinen Muss dabei gewesen wäre, sorgt er für diese Lösegeldvorkehrung. Auch der Apostel Paulus bringt diese außerordentliche Liebe Gottes zum Ausdruck durch seinen Sohn, und zwar in Römer Kapitel 5 in den Versen 6 bis 8. Und auf diesen Text, ihr seid eingeladen, das in der Bibel einmal aufzuschlagen, in Römer Kapitel 5 in den Versen 6 bis 8. Es heißt hier, Römer Kapitel 5, in den Versen 6 bis 8. Denn in der Tat, Christus ist, während wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen gerechten Menschen sterben. Ja, für den guten Menschen zu sterben wagt es vielleicht jemand noch. Gott aber empfiehlt seine eigene Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, während wir noch Sünder waren. Also auf dieses Beispiel mit dem Todeskandidaten übertragen würde das ja bedeuten, dass also zum Beispiel in den USA derjenige ein Todesurteil aufheben kann, der ein Gouverneur eines Bundesstaates ist. Also er sieht, dass also ein Todeskandidat, und jetzt kommt der interessante Gedanke, völlig zu Recht, weil er ein Mörder ist, in der Todeszelle auf die Vollstreckung seines Urteils wartet Und dann macht er Folgendes. Er hebt diese Todesstrafe nicht auf, sondern er gibt im Austausch seinen eigenen Sohn für diese Person zur Hinrichtung frei. Und so hat Jehova Gott gehandelt. Und das bringt ja Paulus jetzt zum Ausdruck. Denn er spricht ja davon, dass Jesus für Gottlose gestorben ist. Das heißt also, Adam und Eva in ihrem bewussten Verhalten hatten zu Recht den Tod verdient. Und auch die Eigenschaften, die Sündhaftigkeit, die sie auf uns übertragen haben, die haben wir bekommen. Letztendlich vom juristischen Standpunkt aus sind wir zu Recht zu Tode verurteilt. Aber Jehova Gott hat diese Todesstrafe, diese Verurteilung aufgehoben und Jesus Christus hat die Leiden für uns getragen und hat sich für uns dahingegeben. Also eine wunderbare Vorkehrung, die man in der Tiefe ihrer Bedeutung gar nicht ermessen kann. Und jetzt ist es wichtig, dass wir zum Schluss auch darüber nachdenken, was können wir denn tun, um diese Wertschätzung für das Lösegeld zu erwidern und welchen Nutzen können wir aus diesen Dingen ziehen? Was müssen wir denn persönlich tun, um gerettet zu werden? Und das ist so ein Punkt auf persönlicher Ebene. Also auch wenn das Thema sehr ernst ist, nehmen wir uns Zeit, immer wieder auch über den Wert des Lösegeldes Jesu Christi durch die Bibel nachzudenken. Beschäftigen wir uns mit Schriftstellen, wie zum Beispiel Jesaja 53, wo genau zum Ausdruck gebracht wird, wie Jehova Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für unsere Rettung gesorgt hat. Steigern wir also unsere Wertschätzung auch für das Lösegeld. Wichtig ist auch, auszuharren. Wenn wir also dieses Lösegeld angenommen haben, wenn wir uns Gott hingegeben haben, wenn wir gesagt haben, wir wollen dir dienen als deine Diener, und wir haben das auch durch die Taufe öffentlich symbolisiert, dann ist das ja nur ein Anfang im Dienst für Gott, aber wir müssen natürlich auch in diesem Dienst ausharren. Und genau wie Jesus Christus die Widrigkeiten, in der wir in dieser Welt ausgesetzt sind, ertragen. Wie können wir das denn tun? Vielleicht dazu zum Schluss mal eine schöne Veranschaulichung, die man lernen kann von einer Pflanze, die ich mal mitgebracht habe. Das war jetzt eine Schwarz-Weiß-Abbildung. Ich habe dann die Pflanze noch mal ein bisschen farbig gekennzeichnet. Das ist ein Berggewächs, ein Dickblattgewächs. Das nennt sich Semper Vivum. Das ist ein lateinischer Begriff. Alle Pflanzen sind ja in Latein auch oft benannt, aber das bedeutet auf Deutsch immer lebend. Und in einem Erwachet wurde über diese Pflanze Folgendes gesagt. Das ist also drei Dinge sind, die wir von dieser Pflanze lernen können als Diener Gottes. Also eine Pflanze, die in den europäischen Gebirgen wächst und wegen ihrem Namen auch so eine Eigenschaft hat, die auf ihre Winterfestigkeit und Langlebigkeit Rückschlüsse führen lässt. Das Bemerkenswerte an dieser langlebigen Pflanze ist, dass sie an ungastlichen Orten gedeiht. Sie ist in großen Höhen an windgepeitschten Berghängen zu finden, wo die Temperatur innerhalb von 24 Stunden um 35 Grad fallen kann. Es gelingt ihr also, in die Felsen Wurzeln zu schlagen, obwohl nicht viel Erde vorhanden ist. Und worin besteht das Geheimnis dieser Pflanze, dass sie nicht verdurstet? Sie ist ein Dickblattgewächs und sammelt in den Blättern Wasser an, das durch den Regen oder die Schneeschmelze zur Verfügung steht. Außerdem wächst sie in Büscheln. Also drei Dinge. Erstens, sie sammelt Wasser in den Blättern an, sie wächst in Büscheln und sie treibt Wurzeln in Felsspalten. Und das ist für uns als Christen sehr wichtig, damit wir also auf diesem Weg des Lebens bleiben können. Nun, wir müssen Wasser in unseren Blättern ansammeln. Wie können wir das tun? Indem wir in Gottes Wort studieren und Wasser der Wahrheit in uns aufnehmen. Und das ist überlebenswichtig. Vielleicht haben wir nicht immer so Lust zu studieren, weil wir nicht so der Lesetyp sind. Aber es ist ganz wichtig, dass wir Wasser der Wahrheit in uns ansammeln, in unserem Herzen vor allen Dingen. Und dadurch auch unseren Glauben stärken, überlebenswichtig, damit wir auch am Leben bleiben in geistiger Hinsicht. Also Gottes Wort fleißig studieren. Naja, warum müssen wir in Büscheln wachsen? Naja, wir müssen also die Gemeinschaft mit unseren Brüdern pflegen, in die Versammlung gehen, weil alleine könnten wir nicht überleben. Wir brauchen die Christenversammlung, die Zusammenkünfte. Ja, und wir müssen Wurzeln in Felsspalten treiben. Das heißt, wir müssen in unserem Verhältnis zu Jehova Gott verwurzelt sein. Und über die tiefen Dinge Gottes regelmäßig nachdenken. Dann haben wir die besondere Gelegenheit, unsere Liebe zu Jehova Gott und zu seinem Sohn zum Ausdruck zu bringen, indem wir fleißig Gottes Königreich verkündigen, indem wir mit anderen über die wunderbare Lösegeldvorkehrung Jehovas sprechen, indem wir immer daran denken, die Heiligung des Namens Jehovas steht in unserem Leben an erster Stelle, aber die Liebe Jehovas hat ihn motiviert, uns aus diesem Kreislauf von Sünde und Tod zu befreien.